Ja, auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen an euch. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute Morgen sein darf, dass ich an Pfingsten das Wort Gottes verkündigen darf. Und zu der Theorie an der FTH jetzt auch die Auslegungs- und Verkündigungspraxis kommt. Das ist sehr schön. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes, wie der Ebo gerade eben schon gesagt hat, lautet: Es ist gut, dass er ging, damit der kam, den wir brauchen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Freizeit war und dieses Gefühl kennt, was ich jetzt, ja, einer war schon da. Ich muss aufpassen mit den rhetorischen Fragen, ja. Wer kennt dieses Gefühl der Leere, der Traurigkeit, der Einsamkeit? Auch die Frage nach dem, wie geht es weiter, wenn diese freudige und erbauliche Zeit zu Ende ist? Nach mehreren Tagen intensivster Gemeinschaft ist der erste Abend zu Hause meistens der herausforderndste. Man fällt in so ein richtiges Freizeitloch und es dauert eine ganze Zeit, um sich wieder an den Alltag zu gewöhnen. Den Jüngern in unserem Predigttext in Johannes 16, denen ging es so ähnlich. Nur, dass sie nicht auf einer dreitägigen Rüstzeit waren oder einer Gemeindefreizeit, sondern 3 Jahre in tiefster und intensivster Gemeinschaft mit keinem anderen als dem Sohn Gottes selbst unterwegs waren, mit dem sie Zeichen und Wunder erlebt haben, mit dem sie Stürme überlebt und ja Wunder erlebt haben. Und in dem Kontext des Predigttextes Johannes 16 macht ihnen Jesus ganz unmissverständlich klar, dass die Zeit gekommen war, dass diese wunderbare Zeit zu Ende geht. Er muss gehen und dort, wo er hingeht, dorthin kann ihm niemand folgen. Gemeint war natürlich der Tod am Kreuz und die spätere Himmelfahrt. Und das ist, wenn man sich das anguckt, wenn man sich auch die ersten Verse, die wir gleich in der Textlesung sehen, anschaut, dann trifft das die Jünger. Denn Jesus war der Lebensmittelpunkt der letzten 3 Jahre. Er hat in 3 Jahren ihr Leben vom Kopf auf den Fuß gestellt und jetzt ist er weg. Und sie können sich nicht einfach wieder an den Alltag gewöhnen, wie das vielleicht nach so einer Freizeit, die wir erleben, so eine Wiedereingliederung in den Berufsalltag dann ansteht, bei den Jüngern vielleicht als Fischer, sondern die Perspektive, die Jesus ihnen in Kapitel 15 und in den ersten 4 Versen dieses 16. Kapitels aufzeigt, ist Verfolgung und Tod als lebendige Zeugnisse für Jesus Christus. Und wenn man sich das anschaut, da geht der Lebensmittelpunkt weg und dann folgt kein Alltag, sondern die Verfolgung, dann ist es eigentlich relativ klar, warum die Jünger in Kapitel 16 des Predigttextes so völlig traurig und sprachlos sind. Ganz große Angst haben über die bevorstehende Zukunft. Ja, und nicht wissen, wie es weitergeht. Und der Predigttext ist genau in diese Traurigkeit die Antwort. Jesus redet zu ihnen. Und deshalb sitzen wir heute und können Pfingsten feiern, weil der Grund dessen in seiner Antwort liegt. Und ich möchte den Predigttext, seine Antwort, jetzt vorlesen. Kannst du den Text einwerfen? Ich fange ja schon mal an. Johannes 16, ab Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener zu euch kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Jetzt Vers 15 noch. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Jesus schickt den Tröster. Es ist gut, dass er geht, damit der kommt, den wir brauchen, denn Jesus schickt den Tröster. In die Situation, die ich gerade eben so ein bisschen illustriert habe, spricht der Abschnitt und dieser Kernvers und der Kernvers des Predigtthemas Vers 7 hinein. Ich aber sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus verharmlost ihre Sorgen, die Situation, die Ängste und das folgende Leid an dieser Stelle überhaupt nicht, sondern er holt die Jünger dort ab, wo sie stehen, in ihren Ängsten und führt den Blick von ihren Ängsten, von ihrer Situation hin zu etwas Größerem, zu etwas Herrlicherem, was noch folgen wird. Das, was er für sie und für die Gemeinde, für uns bereithält. Und wer von euch so eine ähnliche Zeit schon mal durchgemacht hat, der weiß, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich das ja immer wieder vor Augen zu führen, dass man in diesen herausfordernden Situationen eben nicht auf sich selbst schaut, nicht bei sich selbst verharrt, sondern den Blick auf das Größere richtet, auf Gott selbst. Und diese Blickänderung hin zu Jesus, hin zu dem, was er uns schenken will, die vollzieht er hier mit den Jüngern. Aber wie sollen sie denn auf Jesus schauen, wenn Jesus ihnen in den Kapiteln vorher immer wieder gesagt hat, dass er gehen wird, dass sie nicht mitkommen können? Wie sollen sie denn Trost in der Situation bekommen, wo doch ihr Tröster weg ist? Die Antwort darauf ist das viel Bedeutsamere. Jesus schickt ihnen den Tröster. Jesus sendet den Heiligen Geist. Wenn man sich das Wort im Griechischen anguckt, dann steht da Parakletos, und das Schöne ist, dass ich das seit diesem Jahr dann auch lesen und verstehen kann. Und das kann man, wie im Text steht, mit Tröster übersetzen, aber eben auch mit Fürsprecher. Und das Schöne ist, dass dieses Wort Fürsprecher uns auch an einer anderen Stelle noch begegnet, nämlich in Bezug auf Jesus selbst. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, dass Jesus geht und zu uns zum Fürsprecher bei Gott wird. Jesus geht und lässt eine Lücke da, die durch den Heiligen Geist geschlossen wird. Der Heilige Geist als der andere Tröster, das sehen wir auf der nächsten Folie. Denn Jesus schickt den Tröster als den anderen Tröster. Das haben wir gerade eben in der Textlesung von Ebo gehört, in Johannes 14, Vers 16, dass Jesus einen anderen Tröster als sich selbst geben wird. Es ist nicht nur, dass dieser andere Tröster tröstet, sondern dass durch diesen anderen Tröster, der alte Tröster Jesus Christus, in uns gegenwärtig ist. In 1. Johannes 4, Vers 13, da heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass Jesus in uns bleibt und wir in ihm, in Jesus, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Aber das Ganze geht noch viel weiter. Es wird immer besser. Der Heilige Geist tröstet uns nicht nur und lässt Jesus stetig in uns gegenwärtig sein, sondern der Heilige Geist wird auch in uns zur Quelle geistlichen und ewigen Lebens. Das lesen wir in Johannes 7, Vers 39. Also der Heilige Geist ist jetzt nicht nur die Unfallsofortmaßnahme, die jetzt den Jüngern bereitgestellt wird in dieser schwierigen Situation, in ihren Ängsten, in der Not und der Verfolgung, sondern der Heilige Geist, der schafft dauerhafte Perspektive. Nicht nur ein kleines Trostpflaster, sondern der Heilige Geist schafft die Perspektive auf Jesus selbst. Er schafft geistliches Leben, Sinn, Ziel und Ewigkeit für die verfolgten Jünger und für uns als die Gemeinde. Und dieses ewige Leben, das steht so wunderbar im Kontrast zu dem Tod und der Verfolgung, die die Jünger einholen wird und die auch ja unsere Gemeinde an vielen Teilen der Welt immer wieder einholt. Der Geist und das, was er in uns bewirkt, ist viel, viel mehr als das, was uns auf Erden zustoßen kann. Und das macht auch Paulus in Römer 8 sehr schön deutlich. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was ist das für eine wunderbare und großartige Perspektive, dass das Vergänglichste auf Erden, unser Körper, der mit dem Schlimmsten auf Erden bedroht ist, dem Tod, im Vergleich zum Heiligen Geist ja in keiner Relation steht. Dass der Heilige Geist sogar den toten Leib auferwecken wird. Aber Jesus sagt, dass der Heilige Geist nicht nur diese Perspektive schenkt des ewigen Lebens, sondern auch ganz konkret in Situationen der Verfolgung den Jüngern die Worte geben wird, die sie brauchen, wenn sie vor Gericht stehen. Aber der Heilige Geist ist nicht nur der andere Tröster, sondern kommt auch als Lehrer. Denn Jesus schickt den Heiligen Geist als den Lehrer. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Hier erscheint neben der Tröstung durch den Heiligen Geist auch noch so eine andere Art und Weise, wie der Tröster wirkt, nämlich als Lehrer. Und dieser Lehrer, der lehrt nicht so abstrakt, sondern der gibt uns als seine Gemeinde etwas sehr, sehr Konkretes und Greifbares in die Hand, nämlich Wort Gottes, die Bibel. Und wie wir das gerade eben gehört haben, erinnert der Heilige Geist die Apostel an die Worte von Jesus Christus, die sie in diesen 3 Jahren gehört haben, damit die Apostel diese Worte niederschreiben und wir dann auch Wort Gottes haben. Und das lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 20 und 21 auf der nächsten Folie. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen, die Apostel, Gottes Wort geredet und auch niedergeschrieben. Jesus ist also nicht nur durch den Heiligen Geist in uns gegenwärtig, er tröstet uns nicht nur, er schenkt uns nicht nur neue Perspektiven, sondern der Heilige Geist konserviert auch Jesu Lehren und sein Handeln in der Bibel, dass wir das heute noch genau so lesen können, wie damals die Jünger es erlebt haben. Es ist eben nicht so, dass Jesu Leben irgendwann dem Vergessen zum Opfer fällt oder so in den Mühlsteinen der Geschichte so langsam klein gerieben wird und dann verschwindet. Sondern dass von Generation zu Generation Gottes Wort verkündigt werden kann mit dem Ziel der Belehrung, der Überführung, der Zurechtweisung und der Erziehung. Was wir in 2. Timotheus 3, Vers 16b so wunderbar auf den Punkt gebracht bekommen. Und wie schön es ist, von jemandem erzogen zu werden, der uns besser kennt als wir uns selbst, das habe ich schon selbst erlebt, dass dieser Geist Gottes sogar den hartnäckigsten Stolz brechen kann und Menschen wirklich und auch mich verändert hat. Und das ist ein sehr, sehr großes Vorrecht. Denn wenn wir uns die Gesellschaft angucken und die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen und den Heiligen Geist nicht haben, dann sehen wir, dass ganz, ganz viel Charakterveränderung durch Selbstgeißelung, durch Coaching, vielleicht durch gute Vorsätze oder Ähnliches versucht wird. Aber der wirklich effektivste Weg der Veränderung, der Erziehung, der Überführung und Zurechtweisung liegt in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist gut, dass er geht, damit der kommt, den wir brauchen. Denn zweitens, der Geist Gottes wirkt in der Welt, indem er sie von ihrer Sünde überführt, weil sie nicht an Jesus glauben. Ich möchte hier 2 Aspekte herausheben, die uns auch gerade eben schon im Timotheus-Zitat begegnet sind, nämlich die Überführung und Zurechtweisung. Der Heilige Geist, der erscheint gerade in der Verkündigung von Gottes Wort als Ankläger und Anwalt Gottes. Der überführt die Menschen, die nicht an Jesus glauben, der Sünde. Das heißt, ihnen wird ihre persönliche Schuld und ihre persönliche Sünde, die sie in ihrem Leben ja gegenüber Gott und ihren Mitmenschen haben, bewusst. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass wir Christen sündigen. Und wir sind in vielen Punkten oder ja in eigentlich fast allen Punkten nicht besser als die Welt, ja, oder als die Nicht-Christen. Aber hier in dem Vers geht es um die Nicht-Christen. Denn der Anklagepunkt, die persönliche große Schuld, von der der Text hier in Vers 9 redet, ist die Tatsache, dass die Menschen Jesus Christus als den Sohn Gottes, als ihren persönlichen Messias verworfen haben. Und die Konsequenz dessen ist der Tod und die ewige Verdammnis. Der Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, der ist verurteilt. Und das macht der Heilige Geist klar, indem er den Menschen der Sünde überführt. Es wäre sehr schlimm, wenn es jetzt bei dieser Tatsache bleiben würde, aber darin liegt nicht nur die Überführung von Sünde, sondern eben auch die Zurechtweisung. Der Heilige Geist, der überführt nicht nur von Sünde und verurteilt damit den Menschen, sondern der Heilige Geist wirkt auch auf väterliche Art und Weise, indem er korrigiert und zurechtweist. Gott will nämlich eben nicht, dass die Menschen ins Verderben laufen, sondern schenkt dem Menschen durch den Heiligen Geist Sündenerkenntnis. Und der Mensch fängt dann an, nach Gott zu fragen, und dann schenkt der Heilige Geist den Glauben an Jesus Christus und holt den Menschen von seinem Weg, ja, der von Gott wegführt, wieder hin, auf den richtigen Weg, hin zum Leben. Jesus geht in den Himmel und die Apostel, die sollen auch gehen, aber die sollen zuerst einmal in die Welt gehen. Jesus hat um sich herum 12 Menschen geschart und konnte ja nicht überall gleichzeitig sein. Wie viel wichtiger war es an dieser Stelle, dass er die Apostel aussendet, die dann Gemeinden gründeten und wiederum die Gemeinde hinausgeht, dass die Gemeinde Christi in der Welt ist und dort Salz und Licht ist, dass sie einen Anwalt auf ihrer Seite haben, der Sünde überführt und aufdeckt, aber dann eben auch durch die Apostel, durch seine Gemeinde Menschen hin zu Jesus Christus bewegt. Und ich habe das schon das ein oder andere Mal erleben können, wie Gott mir Situationen geschenkt hat, wo ich einem Freund, einem Bekannten das Evangelium erklären konnte. Und meine Verlobte und mein Vater, wir waren uns da jetzt letzte Woche relativ einig, dass das die schönste Sache der Welt ist und die erfüllendste Sache der Welt ist, wenn man Wort Gottes, wenn man die ja gute Nachricht an den Menschen bringen kann. Und wir sollten immer wieder auch vermehrt darum beten, dass Gott uns genau dafür gebraucht, dass wir ein Zeugnis in dieser Welt sind und Menschen durch uns auf Gott stoßen, dass sie überführt werden durch den Heiligen Geist, dass die überführt werden, die nicht an Jesus glauben und zu ihm in Beziehung treten können. Es ist gut, dass er geht, damit der kommt, den wir brauchen, denn er wirkt in seiner Gemeinde, indem er sie von Gerechtigkeit überführt, weil sie zu seinem denn er wirkt in der Welt, indem er sie von Gerechtigkeit überführt, weil sie zu seinem Vater geht und sie ihn nicht mehr sehen. Hier ist von Gerechtigkeit die Rede, aber eben nicht von der Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus haben, sondern von ihrer Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit der Welt. Und diese Gerechtigkeit, die hat es so in sich, dass sie mit ihren Werten und Maßstäben Jesus Christus ablehnt. Wegen dieser Gerechtigkeit, wegen dieser weltlichen Gerechtigkeit haben sie damals Jesus Christus ans Kreuz gebracht und meinten damit paradoxerweise, Gott einen Dienst zu tun. Heute verliert der christliche Glaube, verlieren die christlichen Werte überall, wo wir hinschauen, in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft, immer weiter an Boden. Gott wird aus der Schule, aus der Universität, aus den Familien oder sogar aus den Kirchen hinausgedrängt. Und diese Säkularisierung, die meint uns, der Menschheit und dem Individuum, einen Dienst zu tun. Aber genau diese Selbstgerechtigkeit, die Jesus Christus verwirft, diese Selbstgerechtigkeit wird überführt werden. Warum wird diese Selbstgerechtigkeit überführt werden? Weil Jesus zu seinem Vater geht und sie ihn nicht mehr sehen. Weil das Grab leer ist und es sich dabei nicht um irgendeine Grabtheorie handelt, dass Jesus da hinaus gestohlen wurde oder der einfach gestorben ist und dann in Vergessenheit geraten ist, sondern weil das Grab leer ist und Jesus auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Deswegen ist die Selbstgerechtigkeit, die Jesus eben nicht als Sohn Gottes anerkennt, die Maßstäbe Gottes verwirft, deswegen wird diese Selbstgerechtigkeit überführt. Und deswegen wird den Menschen klar, weil das Grab leer war und weil das Grab immer noch leer ist und weil wir in der Hoffnung leben, dass Jesus Christus zurückkommen wird, deswegen wird diese Gerechtigkeit überführt werden. Und den Menschen wird klar, dass sie in Ungerechtigkeit gelebt haben, ohne eine Beziehung zu Jesus Christus. Aber auch hier ist es nicht nur Überführung, sondern auch Zurechtweisung. Denn der Heilige Geist bietet uns an der Stelle der weltlichen Gerechtigkeit, an der Stelle der Selbstgerechtigkeit, die neue Gerechtigkeit an, die, wie der Apostel Paulus schreibt, nicht aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens ist, wie wir in Philipper 3, Vers 9 lesen. Also auch hier wieder die Überführung, aber eben auch die Zurechtweisung hin zur wirklichen Gerechtigkeit, hin zu Jesus Christus. Es ist gut, dass er geht, damit der kommt, den wir brauchen, denn er wirkt in der Welt, und dann der dritte Punkt, indem er sie vom Gericht überführt, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Weil der Widersacher Christi, der Satan, weil der verurteilt ist, offenbart der Heilige Geist der Welt das Gericht. All die Sünde, all das Leid, all die Probleme, die wir auch in unserem zwischenmenschlichen Leben haben, all die Herausforderungen, all die Ungerechtigkeit, all das widerfährt am Ende Gottes Gerechtigkeit. Das steht nicht einfach so zufällig in Raum und Zeit. Das erklärt vielleicht auch nicht, warum ich in so vielen Situationen so viel ertragen muss. Aber es schenkt uns Perspektive, dass am Ende Gottes gute Gerechtigkeit steht. Jesus macht das sehr deutlich, indem er den Menschen das auch schon sagt, dass dieses Gericht anbricht in seinem Tod und seiner Auferstehung. Denn jetzt in seinem Tod und der Auferstehung ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt, Satan, hinausgeworfen werden. Aber nicht nur Satan ist verurteilt, sondern auch alle, die sich mit Satan an der Ablehnung Christi anschließen. Eben die Welt, eben die Nichtchristen. Und das ungerechte Urteil, das die Menschen über Jesus gefällt haben, indem sie ihn damals wie heute ablehnen, wird am Ende durch das gerechte Urteil Gottes aufgehoben. Hier gibt es zwei Seiten. Denn in dem Gericht, das sich schon in dem Kreuz niederschlägt, in dem Kreuz angefangen hat und sich dann vollenden wird, wenn Jesus wiederkommt, liegt nicht nur Verurteilung, liegt nicht nur Überführung, sondern auch Befreiung. Denn im Kreuz wird die Menschheit von dem Verklagen durch Satan befreit, von seiner Macht und von der Last der Schuld. Denn wenn die Menschen an Jesus Christus glauben und sich an Gott wenden, dann werden sie nicht vom Gericht überführt, sondern gerettet. Genauso wie das Gericht und die Haftstrafe hier ganz normal in unserer Gesellschaft auf der einen Seite den Verbrecher bestrafen will, um Gerechtigkeit wiederherzustellen und die Öffentlichkeit auch vor weiteren Verbrechen zu schützen, geht es auch darum, wenn wir den Verbrecher wegsperren, dass er wiederhergestellt wird, dass er resozialisiert wird und irgendwann die Möglichkeit hat, geläutert und verändert wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wie schlecht das funktioniert, das sehen wir an den Rückfallquoten. Bei Gott geht es auch um Wiederherstellung. Aber nicht nur um gesellschaftliche, sondern um ganzheitliche. Der gesamte Mensch, der soll wieder in Beziehung zu Gott gestellt werden. Nur mit dem großen Unterschied, dass Gott sich selbst gibt und der Mensch nicht büßen muss im Gefängnis als Verbrecher, sondern Gott sich selbst hingibt und selbst büßt, damit der Mensch frei, gerecht und geläutert, wahrhaft verändert durch den Heiligen Geist wieder am Leben, wieder in Beziehung zu Gott teilnehmen kann. Das sind die Perspektiven, die Jesus hier seinen Jüngern aufzeigt. Die Jünger, wir als Gemeinde, wir sind nicht alleine in der Auseinandersetzung mit der Welt. Wir haben einen Tröster, Lehrer und Anwalt auf unserer Seite, mit dem Jesus Christus das letzte Wort hat. Aber die Welt auf der anderen Seite, die ist auch nicht alleine mit ihrer Schuld, mit der Verwerfung Christi, mit der Anklage durch den Heiligen Geist und dem Gericht, was am Ende dann auf sie wartet, wenn sie sich nicht zu Jesus wenden. Sondern Gott schafft über das Kreuz einen Ausweg auf der Situation. Einen Ausweg in das ewige Leben und in die Herrlichkeit im Himmel. Es ist gut, dass er geht, damit der kommt, den wir brauchen. Denn drittens, die Zeit des Verstehens ist noch nicht da. Wie viel mehr hätte Jesus eigentlich seinen Jüngern noch mitgeben können? Ich meine, der war ja allwissend, selbst Gott, hätte noch so viel sagen können, er hätte noch so viel lehren können. Aber der Text sagt uns, dass die Jünger noch nicht in der Lage waren, es zu verstehen. Dass die Jünger es damals in dieser Situation gar nicht ertragen konnten, überhaupt nicht den Horizont dafür hatten. Und an vielen Stellen im Evangelium wird uns das deutlich, dass die Jünger eigentlich so wenig begriffen haben in den 3 Jahren der gemeinsamen Reise, des gemeinsamen Unterwegssein mit Jesus Christus. Sie hatten falsche Vorstellungen vom Reich Gottes, haben gedacht, dass wenn das Reich Gottes anbricht, die Römer aus dem Land verschwinden. Sie haben gedacht, dass dieser Messias, die nicht nur den Tempel reinigt, sondern direkt alle Römer hinaustreibt. Sie haben Jesu Lehren nicht richtig verstanden und viele Gleichnisse ebenso nicht. Und erst recht haben sie nicht verstanden, dass Jesus Christus sterben musste. Und die Zeit, die war aus 2 Gründen nicht da. Denn erstens war Jesus tatsächlich noch nicht gestorben, begraben und wieder auferstanden. Und zweitens, weil sie niemanden hatten, der in dieses Geschehen am Kreuz, den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt erklärt, der sie auf den Grund dieser Wahrheit führt, der ihnen diese Wahrheit erklärt und immer wieder vor Augen führt. Denn wir auf der anderen Seite zu den Jüngern, wir schauen auf das Alte Testament, wir schauen auf die Evangelien, wir schauen auf das Neue Testament, die Briefe, immer durch 2000 Jahre Ostern. Die Jünger, die hatten Ostern zu dem Zeitpunkt in Johannes 16 noch nicht erlebt. Wir, wenn wir die Bibel anschauen, wir haben immer den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt. Die Jünger noch nicht. Und deswegen war es so wichtig, und das macht der Text dann auch später deutlich, dass Jesus diesen Tröster an die Seite, den Jüngern an die Seite stellt und uns der Gemeinde an die Seite stellt, der sie immer wieder in diese Wahrheit, die Jesus Christus selbst ist, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, dass dieser Tröster die Gemeinde, die Jünger in diese Wahrheit hineinführt, ihn Tag für Tag Jesus vor Augen führt, ihnen die Augen für das Reich Gottes öffnet, ihnen die Augen für Jesus selbst öffnet, der als Sohn Gottes für ihre Sünden gestorben ist. Es ist gut, dass er ging, damit der kam, den wir brauchen, denn der Geist Gottes wirkt in der Gemeinde, indem er sie in die Wahrheit leitet. 4. Punkt. Und genau diesen Augenöffner, den die Jünger so bitter nötig hatten, weil die Zeit des Verstehens noch nicht da war, diesen Augenöffner, den sendet ihnen jetzt Jesus Christus. Er sendet ihnen den Geist der Wahrheit, der uns in die Wahrheit, in Jesus Christus hineinführen wird. Und das ist so, so wichtig für uns, denn wir stehen heute nicht mit offenen Augen vor dem Kreuz. Wir erkennen nicht das, was Jesus für uns getan hat, weil es irgendwann in der Geschichte mal einen menschlichen Erkenntnissprung gegeben hat, weil irgendwelche schlauen Denker und Kraft rationaler Prozesse das erkannt haben, warum wir es ja so bitter nötig haben, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir durch seinen Tod gerecht werden. Wir erkennen das nicht aus uns selbst, sondern nur, weil der Geist Gottes, weil dieser Tröster, dieser andere Tröster, den Aposteln und dann später der Gemeinde durch die Verkündigung der Apostel die Augen für diese Wahrheit geöffnet hat. Sonst müssten wir auch heute an Pfingsten, an diesem Feiertag, ganz beschämt sagen, die Zeit des Verstehens ist noch nicht da. Und wenn wir das uns vor Augen halten, dann geht es bei dieser ganzen Sache um nichts Geringeres als die Beziehung zu Gott und als die Erkenntnis von Gott. Denn durch den Heiligen Geist wird uns Jesus immer wieder vor Augen geführt und er erschließt uns mehr und mehr, was am Kreuz passiert ist. Und wir erkennen mehr und mehr den Charakter Gottes. Wir erkennen mehr und mehr die tiefe Liebe, sein Wesen, das er uns offenbart. Ja, letztlich wird unser Gottesbild, so wie wir im Gebet immer wieder zu ihm kommen, wird durch den Heiligen Geist geprägt. Das Schöne dabei ist, dass es sich bei dieser Prägung, bei diesem in die Wahrheit führen durch den Heiligen Geist, nicht um irgendwelche mystischen Prozesse handelt. Dass hier jeder so sein eigenes Gottesbild zimmert durch irgendwelche subjektiven Gotteserfahrungen, die er macht, sondern dass wir in die eine Wahrheit geführt werden, die für alle Menschen gleich ist. In die eine Wahrheit, die mit Christus steht und fällt. Und das gilt auch heute noch in Zeiten von großer Toleranz und Anpassung so, wo alles irgendwie beliebig und gleich scheint, dass es die eine Wahrheit gibt, die uns der eine Heilige Geist in dem einen niedergeschriebenen Wort Gottes zugänglich macht und offenbart. Ich habe einen Dozenten an der FTH, der ist Kanadier. Und der macht uns den Studenten den Stellenwert der Bibel daran deutlich, dass er uns anvertraut hat, dass er von Zeit zu Zeit seinen speckigen Ledereinband nahm und seiner Bibel dicken Kuss gab. Ja, ungefähr so. Ja. Das ist für uns hier in Deutschland vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, unsere Ehrfurcht und unsere Freude am Wort Gottes auszudrücken. Und es geht auch nicht darum, dass die Bibel irgendwie zum Götzen wird. Aber die Bibel ist der einzige irrtumslose und universelle Zugang, um diesen Jesus Christus, um diesen Sohn Gottes, die Offenbarung Gottes in der Welt kennenzulernen und zu erleben. Und daran hat der Heilige Geist nicht nur damals, wie wir am Anfang der Predigt gehört haben, in der Abfassung, in der Inspiration der Verfasser seinen Anteil, sondern auch heute noch, wenn jeder Einzelne in dem Wort liest und der Heilige Geist uns das Wort aufschließt und wir ergriffen vom Heiligen Geist unsere Sündhaftigkeit und Gottes Liebe erkennen. Ich habe das erst diese Woche erlebt, als ich Kapitel 7 und 8 des Römerbriefs gelesen habe. Und da hat mir der Heilige Geist auf ganz wunderbare Art und Weise die Tiefe von Gottes Wort klar gemacht und hat mich wirklich in dem Wort wiedererkennen lassen. Und ich konnte wirklich den Reichtum seines Wortes entdecken und habe in diesem Wort wirklich großen Trost gefunden, Erklärung. Und mir wurden im wahrsten Sinne die Augen für mich selbst und für Gott geöffnet. Wie wir einmal in der Predigt hier gehört haben, ich konnte so einen wirklichen Schatz heben. Und das ist das, was uns an diesem Text so deutlich wird, dass wir beim Studium von Gottes Wort viel, viel mehr den Heiligen Geist brauchen. Dass wir nicht uns individuell alleine, ich über meine Bibel hänge, sondern dass wir uns bewusst sind, dass wir mindestens immer zu zweit die Bibel lesen. Ich und der Heilige Geist. Und das ist so wunderbar, denn dadurch erkennen wir erst die wirkliche Tiefe des Wortes Gottes. Und die Offenbarung, die da drin liegt, wird uns erst richtig deutlich. Und auf der anderen Seite hilft es uns auch und bewahrt uns vor der großen Gefahr, dass wir uns in irgendwelchen subjektiven Gottesbildern in selbstgestrickter Theologie verrennen. Und wir sollten dabei bedenken, weil ich das gerade eben so angesprochen habe, dass wir mindestens immer zu zweit die Bibel lesen, dass der Geist Gottes eben nicht nur ein Mensch ist, nicht nur eine Person ist, dass wir uns nicht nur menschlicher Weisheit anschließen, sondern dass wir uns hier Gott selbst anschließen. Der Heilige Geist ist nicht der blinde Blindenführer, der gar keine wirkliche Führungskompetenz hat. Die blinden Blindenführer, die haben kein Ziel vor Augen und die führen uns ja im besten Fall in die nächste Grube. Der Geist Gottes auf der anderen Seite, der hat ein klares Ziel vor Augen, nämlich die Wahrheit selbst, die in Jesus Christus liegt. Und von dieser Wahrheit, da stammt auch die Autorität und die Zuverlässigkeit vom Heiligen Geist her. Der Heilige Geist, der bringt, wenn er uns sein Wort erschließt, nicht seine eigenen Konzepte nahe. Er bringt uns nicht seine persönlichen Überzeugungen, Ansichten näher. Der äußert auch keine zusätzlichen Weisheiten oder Wahrheiten, sondern lässt sich ganz von der Offenbarung in Jesus Christus bestimmen. Und der Text macht uns das so schön deutlich, indem er sagt, was der Heilige Geist hört, das gibt er weiter. Er redet nicht, Vers 13, aus sich selbst, sondern agiert in totaler Abhängigkeit zum Sohn, der ihn gesandt hat. Der Diplomat, der ist an sich völlig unbedeutend. Aber die Staatsmacht, die hinter dem Diplomaten steht, die er vertritt und für die er spricht, die verleiht ihm Autorität und Macht und Gehör. Und es ist wichtig, sich das auch hier vor Augen zu führen, dass der Geist Gottes in absoluter Abhängigkeit und absoluter Beziehung zum Sohn Gottes steht und redet. Genauso wie der Sohn Gottes in absoluter Abhängigkeit zum Vater agiert hat. An dieser Stelle geschieht viel zu häufig ein Missbrauch, dass wir meinen, wir könnten über diesen Heiligen Geist in irgendeiner Weise verfügen oder wären weisungsbefähigt. Wir sollten uns da die Worte von Jesu immer wieder vor Augen halten, der sagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Jesus sendet diesen Heiligen Geist und wir dürfen ihn aus Gnade empfangen. Es ist gut, dass er geht, damit der kommt, den wir brauchen, denn er wirkt in der Gemeinde, indem er Zukünftiges verkündigt. Auf der nächsten Folie steht das. Genau, indem er Zukünftiges verkündigt. Gott erschließt uns durch den Heiligen Geist auch im gewissen Maße die Zukunft, die für uns unbekannt ist. Und das erleben wir in allererster Linie durch Gottes Wort, durch die Schrift. Das ist nicht so, als dass wir dann so einen ganz, ganz klaren Masterplan an die Hand gegeben bekommen, der im Detail völlig unmissverständlich und eindeutig uns offenlegt, was in den nächsten 50, 100, 1000 Jahren passiert, wenn es überhaupt noch so lange dauert. Aber es zeigt uns so viel und er zeigt uns so viel, indem er uns Zukünftiges verkündigt, dass wir nicht blind und naiv in die Zukunft gehen müssen. Er zeigt uns so viel, dass wir voller Hoffnung und voller Vertrauen uns an Gott wenden können, aber dass wir auf der anderen Seite auch immer noch abhängig sind zu diesem Gott und wachsam sein müssen. Das wird uns an vielen Stellen in der Bibel wird uns das deutlich. In der Offenbarung des Johannes, im 2. Thessalonicher Brief, in den Endzeitreden Jesu, überall scheint ein wenig Zukunft durch. Aber es ist nicht so klar, als dass da auf einmal alle Menschen einig wären, was damit gemeint ist. Es gibt ungefähr so viele Endzeitmodelle wie Menschen in diesem Raum. Deswegen ist es kein klarer Masterplan. Aber wir wissen, dass Gott noch einen Plan mit dieser Welt hat, dass es eine Zukunft für diese Welt gibt und dass Gott alles in der Hand hat. Aber auch über diese Zukunft, diese große Menschheits- und Endzeit-Zukunft hinaus, erleben die Apostel auch immer wieder, dass der Heilige Geist von Situation zu Situation konkret in das Leben der Menschen redet. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, in Apostelgeschichte 20 und in Apostelgeschichte 21. Überall redet der Heilige Geist konkret in die Situation hinein und verkündigt Zukünftiges durch Propheten, durch Bilder, durch Visionen. Aber es ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir erkennen, dass der Heilige Geist niemals konträr zu Gottes Wort redet. Dass in dem Wort Gottes der Maßstab liegt, in dem wir alles prüfen müssen, was er uns konkret im Alltag mitteilt. Es gibt keine neue Heilsoffenbarung in Bezug auf die Tatsache, wie wir in Beziehung zu Jesus Christus leben können, wie wir gerettet werden, wie wir die Ewigkeit beim Vater im Himmel verbringen können. In diesem Kontext hat sich Gott durch Jesus Christus ein für alle Mal ausgesprochen. Aber Gott ist allmächtig und wir können ihm auf der anderen Seite, auch wie das einige Theologen auch machen, nicht vorschreiben und verbieten, überhaupt nicht mehr zu reden. Und wir erleben auch heute, und ich habe das auch schon erlebt, dass Gott immer mal wieder konkret in den individuellen Alltag von uns Menschen hineinredet. Es ist gut, dass er ging, damit der kommt, den wir brauchen, denn er wirkt in der Gemeinde, indem er Jesus verherrlichen wird. Jesus Christus, das ist die nächste Folie, Dankeschön. Jesus Christus wird durch den Heiligen Geist verherrlicht. Man könnte auch sagen, Jesus Christus, die Herrlichkeit von Jesus Christus wird sichtbar. Denn der Heilige Geist wird in uns zum lebendigen Zeugnis für die Größe, für die Liebe und für die Gerechtigkeit unseres Gottes in Jesus Christus. Und es wird dabei deutlich, dass es bei diesem Jesus nicht um irgendeinen Menschen, um irgendeinen Religionsstifter, Lehrer, Rabbi oder Philosoph handelt, sondern um Gott selbst. Mir persönlich geht es in letzter Zeit häufiger so, dass ich ja ohne große Ehrfurcht und Dankbarkeit vor Gott trete. Ich lebe zwar in Beziehung zu ihm, ich bete, ich lese sein Wort. Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass ich nur in Abhängigkeit zu ihm lebe. Aber der Grund aller Dinge, die Basis, auf der ich stehe, auf der ich überhaupt zu diesem Gott in Beziehung leben kann, den klaren Blick auf das Kreuz und auf Jesus Christus, der am Kreuz für mich sein Leben gegeben hat, das ist mir viel zu selten vor Augen. Und es ist so herrlich, und ich denke, dass Jesus sich an dieser Stelle auch was gedacht hat, dass Jesus an die Stelle seiner leibhaftigen Gegenwart den Heiligen Geist geschickt hat. Damit wir eben nicht immer 2000 Jahre zurückschauen müssen und versuchen, das Kreuzesgeschehen, den Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt, all das, seine Lehren zu realisieren, zu begreifen, sondern Jesus Christus realisiert, der Heilige Geist realisiert Jesus Christus, sich selbst in uns. Dadurch wird uns das deutlich, was Jesus für uns getan hat. Und das ist so ein großes Vorrecht und so ein großes Privileg. Und deswegen feiern wir auch Pfingsten, dass wir Tag für Tag mit dem lebendigen Gottes, mit dem lebendigen Sohn Gottes, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in Kontakt treten können. Gottes Liebe wurde am Kreuz sichtbar und Gott verherrlichte Jesus am Kreuz und Jesus verherrlichte Gott am Kreuz. Und diese Verherrlichung wird uns sichtbar. Aber die größte Verherrlichung Gottes, die größte Verherrlichung und das größte verherrlichende Wirken von dem Heiligen Geist in uns ist es, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn der Heilige Geist Menschen zu Gott hinführt, wenn diese Menschen leben, weil Jesus starb, wenn sie die Ewigkeit bei Gott verbringen, weil Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit irgendwann in Ewigkeit bei ihm sehen werden, dann ist das die größte Verherrlichung, die der Heilige Geist in uns auf Erden wirken kann. Und deswegen ist Jesus zum Vater gegangen, damit wir irgendwann bei ihm sind und die Stätte, die er uns bereitet hat, beziehen können. Der Geist Gottes, der spricht in Autorität Jesu, in Autorität Gottes zu uns. Dem, dem alles gehört, von ihm nimmt er und von ihm nimmt er für uns. Und der Heilige Geist wird damit für uns zum Wegweiser hin zum Leben. Und deswegen können wir den Worten Jesu auch ganz getrost Glauben schenken und voller Freude bejahen, wenn Jesus in Matthäus 28, Vers 20 sagt: Und siehe, ich bin alle Tage bis ans Ende der Welt bei euch. Wir können mit ganz großer Sicherheit sagen, und das haben wir auch heute Morgen gesungen, und das hat mich besonders gefreut, wir können mit ganz großer Sicherheit sagen, dass wir unser Leben nicht mit Gott verbringen würden, wenn er nicht in seiner Gnade uns seinen Heiligen Geist gesandt hätte. Und deswegen können wir voller Freude in Jesu Worte einstimmen, unser Amen dazu geben, wenn er sagt: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Amen.